Ich habe in Erinnerung, dass Heidegger das durchaus für sich selber positiv gesehen hat, dass er keine moralische Dimension hat. Ich meine, Heideggerianer haben immer damit argumentiert, mit Ethik haben wir nichts zu tun, das ist abkünftig, das brauchen wir nicht, wir sind näher beim Sein.
Ne? Ja, ja. Aber das, was ich als tiefen Dimension innerhalb des Praktischen sehe, ist keineswegs, und darauf gehe ich ja hier ein in dem Aufsatz, keineswegs auf das Moralische beschränkt, aber es ist eine Merkwürdigkeit von Sein und Zeit, dass Heidegger geradezu eine Phobie vor den Worten Gut und Sollen hat. Und beide diese Worte brauchen wir in vielen Bereichen des Praktischen. Und es kann sein, dass sich diese Phobie von Heidegger dadurch erklärt, dass er das Moralische weghaben wollte. Und dadurch sind aber eine Menge andere Gesichtspunkte gehen verloren. Ich meine, die Vielfalt der Dimensionen, in denen wir das Wort gut, in denen wir also verwenden, also Wertungen vornehmen, ist ja sehr groß. Und damit hängt dann aber zusammen dieser eigentümliche Dezisionismus in seiner Zeit. Und man muss eben sehen, was ich eben in dem Buch noch nicht so klar gesehen habe, dass der Irrationalismus, der diesem Dezisionismus zugrunde liegt, nicht nur darin liegt, dass der Wahrheitsbegriff verfälscht wurde, sondern ebenso sehr dadurch, dass diese ganze Dimension des Guten wegfällt. Er hat einmal in einer Vorlesung, ich habe das nicht mehr wiedergefunden, aber irgendwo in einer frühen Vorlesung, einer ziemlich frühen Vorlesung, also Jahre vor seiner Zeit, wo er über die Geschichte des Wahrheitsbegriffs redet, sagt er, noch wichtiger wäre eine Geschichte des Begriffs des Guten. Ich weiß nicht, ob ich das nur geträumt habe, aber ich glaube, es steht irgendwo. Und es ist merkwürdig, dass er das nie unternommen hat.
Ja, das passt aber vielleicht jetzt ohnehin da ganz gut dazu. Mir eine Schiene in ihrer Bestimmung von tiefen Dimensionen und gleichzeitig Abhebung von Heidegger ist da der Begriff der intellektuellen Redlichkeit. Sie führen den da genau so ein, dass Sie sagen, nur dadurch, dass wir in der Lage sind, nach Gründen zu fragen, das erscheint mir so, aber wie ist es in Wirklichkeit, ist im Bereich des Erkennens diese tiefen Dimension gegeben. Und daran kann man besonders deutlich exemplifizieren, was diese tiefen Dimension ja für Sie bedeutet und auch was da bei Heidegger fehlt. Und daran führen Sie dann ein, hier ist auch eine Vorstellung von Eigenständigkeit und Autonomie möglich, die nicht dieselbe ist, wie die Heidegger gegenüber dem Mann einnimmt, sondern eine andere.
Ja.
Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Wendung. Und da wollte ich Sie nochmal fragen, Sie haben auch vor einigen Jahren einen Vortrag über intellektuelle Redlichkeit hier gehalten, der mir zwar sehr gut gefallen hat, aber den Sie inzwischen nicht mehr so gut finden. Aber vielleicht können Sie zu diesem Begriff und auch zum Stellenwert im Zusammenhang mit diesem, dass Menschen nach Gründen fragen, noch ein paar Worte sagen.
Ja, unter intellektueller Redlichkeit versteht man eine Haltung, in der man sich mit dem Schein nicht zufrieden gibt, sondern nach der Wahrheit fragt. Und ich habe in dem Vortrag, den ich damals hier auch gehalten habe, sehr stark an Nietzsche angeknüpft, denn für Nietzsche war der Begriff ganz wichtig, und Nietzsche hat ihn praktisch interpretiert, und zwar praktisch in einer ganz besonderen Weise, indem er sagte, die Idee der intellektuellen Redlichkeit, die für ihn selbst wesentlich war, für das, was er machte, ist selbst ein Residuum der traditionellen Moral. Und das war für ihn ein großes Problem, dass er einerseits die Moral aufheben wollte und dann sagen musste, die Moral hebt sich selbst auf, indem man sie radikal sieht und indem man also eine Haltung der intellektuellen Redlichkeit annimmt. Und was mir nie eingeleuchtet hat, also damit komme ich jetzt von Heidegger weg, gut, das kann man aber auch am besten von Nietzsche her verständlich machen. Nietzsche hat, ohne das je wirklich zu begründen und ohne es wirklich zu sehen, was er hat einfach behauptet, in der christlichen Moral und auch im Platonismus wird Wahrheit als Wert und als ein letzter Wert angesehen, während wir eigentlich fragen müssen, wozu ist denn die Wahrheit gut? Und mir hat das nie eingeleuchtet, dass die intellektuelle Redlichkeit ein moralischer Wert ist. Denn die Moral verlangt eigentlich Wahrhaftigkeit, aber nicht Wahrhaftigkeit sich selbst gegenüber, sondern Wahrhaftigkeit anderen gegenüber. Und das ist nie irgendwie Wahrheit sich selbst gegenüber, ist vielleicht vorgekommen, aber es kann auch gar nicht zentral in der Moral sein. Was zentral in der Moral ist, sind die intersubjektiven Beziehungen. Und deswegen habe ich lange dann versucht, sowohl schon in dem Buch über den Wahrheitsbegriff als auch in diesem Vortrag, den ich hier gehalten habe, stellte sich für mich die Frage, mit der ich nie zu Rande gekommen bin, dass man die intellektuelle Redlichkeit rein theoretisch begründet, dass man also dass man sich von der Wahrheit bestimmen lässt gegenüber dem Schein. Und jetzt glaube ich, das ist aber etwas, was ich gerade erst in den Sachen mache, an denen ich im Moment sitze und auch nicht in den Vorträgen, die ich heute und morgen halten werde, dass man die intellektuelle Redlichkeit ihrerseits nur vom Begriff des Guten verstehen kann, dass dabei aber das Gute, und insofern knüpfe ich da doch an Nietzsche an, ich glaube, dass Nietzsche Recht hatte zu sagen, es ist ein praktischer Gesichtspunkt, aber dass er Unrecht hatte in einer selbstverständlichen Voraussetzung, dass alles praktisch in unserer Tradition moralisch bedingt ist, und es ist nach meiner Meinung nicht moralisch bedingt, sondern wo immer es darum geht, etwas gut und besser zu machen, da steht man, das ist eine etwas komplexe Geschichte, weil es etwas zu tun hat mit Anerkanntwerden. Und das Anerkanntwerden erkennt, man wird anerkannt in den verschiedensten Dingen, die man tun kann, wenn man es gut macht. Das bedeutet aber, dass einerseits vom Anerkanntwerden ein bestimmter Standard gesetzt wird, was gut ist, aber andererseits ist der anerkennt, natürlich der Meinung, dass die Person, die etwas gut macht, es wirklich gut macht. Genau. Nun kann aber die Person ihrerseits fragen, was ist wirklich gut? Und das heißt, sie übernimmt durchaus einen Aspekt, der im Anerkanntwerden liegt, oder muss sich aber gerade dadurch vom faktischen Anerkanntwerden freimachen. Und das ist nach meiner Meinung, und diese Spannung, und das ist eine Spannung, die durchaus im Anerkennen selbst liegt. Der anerkennt, erkennt an, dass der andere gut ist. Und natürlich meint er, dass er wirklich gut ist. Und die Person, die anerkannt wird, kann entweder sich innerhalb des Scheins freuen, die ihm durch das Anerkanntwerden gegeben ist, oder die Frage selbstständig stellen. Und dann ist jetzt die weitere These, dass die intellektuelle Redlichkeit im engeren Sinn, wo man nach der Wahrheit fragt, nur eine Form ist dessen, dass ich das, was ich mache, gut mache. Und man kann ja sagen, dass das, was wir machen, wenn wir nach der Wahrheit fragen, ist eine praktische Sache auch, die wir gut machen müssen. Und dass ich versuche, die intellektuelle Redlichkeit so vom Praktischen, aber nicht als einen moralischen Gesichtspunkt anzusehen. Weil diese ganze Dimension des Anerkanntwerdens natürlich eine viel... Klar. Es gibt auch natürlich greift dann das Anerkanntwerden auch auf die Moral über. Und da wiederholt sich aber dasselbe, dass ich auch in der Moral, wenn ich autonom moralisch sein will, muss ich natürlich fragen, was ist wirklich moralisch gut im Unterschied zu dem sozialen Anerkanntwerden als moralisch Guter. Also es ist eine ziemlich komplexe Geschichte.
Ja, ja. Also das Anerkanntwerden geht ja noch weiter, man kann das ja auch ins Theoretische dann nehmen. Ja. Und so, was Sie jetzt erwähnt haben, hat mich im Hintergrund ein bisschen an das Privatsprachenargument von Wittgenstein erinnert, wo ja auch das Problem ist, es gibt eine Subjektivposition, die oft, wie oft privilegiert worden ist, auch in theoretischer Hinsicht. Wenn ich weiß, dass ich so und so mich verhalte, dann bin ich die letzte Autorität dafür. Und dann gibt sich das Problem, wie stehe ich als Autorität im theoretischen Bereich, in diesem Erfahrungsbereich, wie stehe ich zu dem, was die anderen Leute über mich sagen? Also diese Asymmetrie, die Subjekt-Gemeinschafts-Asymmetrie, die ja beim Wittgenstein auch diskutiert wird, ein bisschen in diesen komplizierten gegenseitigen Zuschreibungsmechanismen, ist mir jetzt nur gekommen, dass es im Zusammenhang mit Anerkennung, also das moralische Anerkennen im engeren Sinn gibt, dieses praktische Anerkennen, von dem Sie geredet haben, aber es gibt auch die Anerkennung von Wahrheitsansprüchen in einem sachlicher, faktischen Sinn, die vielleicht auch in dieser Weise strukturiert sind.
Ja, ich glaube nicht, dass... Wittgenstein beschäftigt sich hier doch mit einer sehr speziellen Thematik, mit der angeblich besonderen Zugänglichkeit von Erlebnissen, während gerade im Zusammenhang mit den Erlebnissen haben wir natürlich gar keine tiefen Dimensionen. Ich habe bestimmte Gefühle oder bestimmte Meinungen und so weiter, aber wo wir eine Meinung über etwas Objektives ist, es kommt eigentlich nur da herein, wo von vornherein ein objektiver Anspruch ist, der nicht nur das, was Wittgenstein ohne weiteres natürlich akzeptiert, dass wir subjektive Erlebnisse haben. Die Frage ist nur, wie wir die subjektiven Erlebnisse verstehen müssen. Aber wie immer wir sie verstehen, ergibt sich da eigentlich keine tiefen Dimension. Wenn ich in einem bestimmten Zustand bin, eine bestimmte Absicht habe oder ein bestimmtes Gefühl, dann habe ich eben dieses Gefühl. Und nur dort, wo ich Urteile fälle, sei es theoretische oder praktische Urteile, können wir die Gründe in Frage stellen. Nur da geben sich die tiefen Dinge.
Aber ich würde Wittgenstein auch so lesen, dass er sagt, dieses Faktum, ich habe dieses Gefühl, ich bin davon überzeugt, ist nicht tabu. Das ist gerade abhängig davon, dass jemand anderer sagt, nein, das glaube ich dir nicht. Man kann jemanden, der sagt, ich bin aber überzeugt, gestern hat es geregnet.
Ja.
Schau mal, hier habe ich meine Aufzeichnungen, schau mal das Video vom gestrigen Tag an. Und das ist ein Grund dafür, dass deine Überzeugung möglicherweise nicht
Ja, aber da müssen Sie unterscheiden zwischen der Meinung oder Überzeugung, dass es gestern geregnet hat, und mit Ihrer Videoaufnahme kann ich den objektiven Teil dieser Überzeugung in Frage stellen, aber auch der mir sagt, es ist falsch, was du da meinst, wird er nicht in Frage stellen, dass ich es meine. Während Sie, und das ist aber richtig, was Sie, also ich würde dem zustimmen, was Sie hier eigentlich meinen, dass er nicht nur in Frage stellen kann den objektiven Gehalt, sondern durchaus auch das Subjektive. Ich sage zum Beispiel, ich habe Schmerzen und ich lüge in Wirklichkeit. Ja, bis zu.
Aber bringt uns aber ein bisschen
es ist
weg.
Kein
bringt
sehr, es ist, weg, ich ja. würde sagen, es ist kein primär gutes Beispiel. Es ist eine spezielle Problematik, wo ich Ihnen recht geben würde, auch hier gibt es natürlich die intersubjektive Dimension des Begründens und des Richtigstellens. Aber wenn man jetzt von dem, was ich hier Tiefendimension nenne, ausgeht, ist das ein Randphänomen sozusagen.
Ich meine, ein besseres Beispiel ist vielleicht...
Das wird sehr warm.
Sehr warm. Ich möchte mal kurz unterbrechen. Ich mache eine Pause, ja.
Dann brauchen Sie gar nicht.
Ja, ich finde ein Beispiel, an dem vielleicht deutlicher zu machen ist, was er sich vorstellt unter dieser Erweiterung des Anwendungsbereichs des Begriffs intellektuelle Redlichkeit, das ist das, wie Sie das mit der Kunst erläutern. Dass eine Partitur zum Beispiel so einen objektiven Anspruch stellt, den trotzdem derjenige, also da gibt's etwas in der Wirklichkeit Festgeschriebenes und trotzdem gibt es einen Spielraum. Und der Interpret verhält sich zu dieser Sache, von der eigentlich klar ist, wie sie zu tun ist, in einer Weise,
in der er versuchen muss, es möglichst gut zu machen.
Genau das meine ich.
In dem möglichst gut zeigt sich diese Dimension, der tiefen Dimension, in der wir, wenn es eine theoretische Sache ist, von intellektueller Redlichkeit
sprechen. Genau, so meine ich das. Ja. Und da hat man auch beide Aspekte, dass der Einzelne einer Herausforderung, einer Sache gegenübersteht, die er eigentlich alleine leisten muss, aber gleichzeitig braucht es auch diese Anerkennungsdimension.
Ja, das Problem mit der Anerkennung ist ein sehr komplexes, weil wir natürlich, wir erkennen einen Maler wie Van Gogh deswegen besonders an, weil er sich gerade frei macht von dem Anerkannten.
Genau. Sehr richtig. Ja, insofern ist das.
Sie haben gesagt, Schritt zurück verwenden Sie als Beispiel, als Ausdruck sehr gerne, aber es hat was Metaphorisches und da sind Sie auch wieder ein bisschen vorsichtig. Würden Sie bei Tiefendimension, würden Sie sagen, dass es auch metaphorisch ist oder würden Sie das einfach so, wie es ist, vertreten?
Nein, Sie haben ganz recht. Ich bin nicht besonders glücklich mit dem Ausdruck Tiefendimension, aber ich habe einfach bisher keinen besseren. Ich kann das nur erläutern und das Wort ist eben nur ein Wort. Ich kann das erläutern, sowohl im theoretischen wie im praktischen Bereich. Es geht um das... Aber ich finde, es ist eben ein ganz wichtiger, eine wichtige und nach meiner Meinung unleugbare Charakteristik des menschlichen Seins, dass wir das, was ich da diese dritte Dimension nenne, dass wir uns nicht einfach... Man kann sagen, naja gut, wir beziehen uns viel komplexer auf die Welt und auch situationsunabhängig als andere Tiere. Aber das genügt nicht, sondern man muss sehen, dass es so ist, wie wenn wir mehrere, das ist jetzt noch metaphorischer gesprochen, wenn man gewissermaßen mehrere Ebenen innerhalb dieser dritten Dimension hintereinander hätten und wir von einer zur anderen übergehen. Und das ist, das ist der zweite Aspekt. Ich meine mit der tiefen Dimension nicht nur eine andere Dimension, außer der, die wie ein Bild aussieht, sondern da liegt eine bestimmte Dynamik drin, die natürlich in der intellektuellen Redlichkeit besonders zum Ausdruck kommt, weil hier wie eine Notwendigkeit ist, sich nicht zufrieden zu geben, mit dem, was einem gegeben ist.
Also ich find eigentlich den Begriff Tiefendimension deshalb ganz schön, weil sie ihn so verbinden mit untypischen, sie verankern ihn untypisch. Also in dem Aufsatz, den Sie auch am Anfang angesprochen haben, Moral in evolutionstheoretischer Sicht, da wird ja plötzlich deutlich, dass es möglich ist, diese Fähigkeit von Menschen, in dieser Distanz zu fragen und mehrere Schichten wahrzunehmen, man auch als eine Verfassung, die durchaus einen Ort in der Evolution hat, betrachten kann. Und das ist sehr untypisch, also diese Kombination. Ich finde die Kombination einerseits, du hast es am Anfang angesprochen, Tiefendimension kommt eigentlich aus der, wie man heute sagen wird, Continental Philosophy, aus einer Auseinandersetzung mit Wahrheit, die stark an der philosophischen Tradition orientiert ist, jedenfalls vom Klang her.
Antidoxa, nicht? Gegen die Doxa. Ja. Gegen die Doxa, gegen das Scheinbare.
Ja. Ja. Und sie behalten das und setzen das in einen Zusammenhang, in dem plötzlich ganz neue Fragen möglich werden. Ja. Nämlich, dass diese Fähigkeit auch eine ist, eine Fähigkeit bestimmter Tiere, sich zu orientieren, eine Fähigkeit, zu der sie auch in einer gewissen Weise verurteilt sind. Sie haben eine solche Verfassung. Ja. Sie müssen sich so orientieren. Und das ist auch eine ungeheure Fähigkeit. Und sie verankern damit eine Thematik der philosophischen Tradition in einem Kontext, der zunächst mal verwunderlich ist und äußerst interessant und produktiv mir zu sein scheint. Darum bin ich eigentlich...
Wobei Sie besonders die praktischen Fälle meinen, oder? Was meinen Sie, wenn Sie sagen, ich verankere es untypisch? Ich meine, dass ich sage, wir haben die tiefen Dimensionen nicht nur im Theoretischen, sondern auch im Praktischen. Im Praktischen gibt es da Verschiedenes. Ja. Das ist vielleicht das Untypische, das ist das Problem, über das ich da nachzudenken versuche, weil ich nicht befriedigt damit sein konnte, das nur innerhalb des Theoretischen zu beschreiben.
Ja.
Nein, Sie haben mich ja gestern darauf hingewiesen, dass ich das auch im Zusammenhang mit den religiösen Riten sage. Ja, das kam daher, dass wenn man so auf so etwas aufmerksam wird, dann sich natürlich fragt, wie weit reicht es? Und dann kommt man auf diese untypischen Fälle.
Ja, das ist das eine. Ich habe jetzt aber eigentlich was anderes gemeint. Ich habe gemeint, dass Sie in einer sehr untypischen Weise die Frage stellen, inwiefern diese menschliche Fähigkeit nicht sehr wohl auch evolutionstheoretisch zu begründen ist.
Ja, das muss ich. Das muss ich, weil ich, das hängt jetzt mit einem Punkt der philosophischen Anthropologie zusammen. Ich finde es unbefriedigend, philosophische Anthropologie so zu machen, wie das in den 20er Jahren gemacht wurde, dass man einfach irgendwie über das Wesen des Menschen sozusagen rein intuitiv spricht, ohne sich zu überlegen, ja, wie kann das denn entstanden sein?
Aber Sie hören schon den Aufschrei in der ganzen deutschen philosophischen Landschaft, wenn das gelesen wird. Mein Gott, jetzt ist die Tugend halt naturalistisch geworden. Ja. Nicht? Ja. Ich fürchte, das
wird die Reaktion sein. Aber ich würde sagen, man kann gar nichts anderes sein als Naturalist. Das finde ich inzwischen... Ich finde, dass jede andere Art, sich auf das Menschsein zu beziehen, theologisch, von der Theologie herkommt. Nicht, meine, wenn man so, also zum Beispiel, dass ich jetzt sage, die Menschen und die anderen Tiere, das ist ja auch schon ein Aspekt davon, denn es ist in der deutschen Tradition, und sogar nicht nur in der deutschen Tradition, sondern die meisten Menschen sprechen, wir sprechen so, und zwar deswegen, weil wir in der jüdisch-christlichen Tradition stehen, wo die Menschen an einem Tag geschaffen wurden und alle Tiere an einem anderen. Die Menschen sind etwas, und so können wir heute nicht mehr denken.
Ich komme nochmal auf Wittgenstein, weil mir das so aufgefallen ist. Das ist diese berühmte Bemerkung aus den philosophischen Untersuchungen. Was wir liefern, sind eigentlich Bemerkungen zur Naturgeschichte des Menschen. Aber nicht kuriose Beiträge, sondern solche Feststellungen, an denen niemand gezweifelt hat. Also es gibt beim Wittgenstein auch dieses Moment der Naturgeschichte. Ja. Möchte ich nur sagen, um das stark zu machen gegen die traditionalistischeren Einstellungen.
Er hat das aber, glaube ich, nie mit der Evolutionstheorie...
Hat er nicht, nein. Aber Naturgeschichte meint schon... Aber
was er sich darunter vorstellt, weiß ich nicht.
Dispositionen des Menschen auf bestimmte Regularismen, Regularitäten reagieren in einer sozial-konstitutiven Art und Weise, würde ich sagen. Es kommen
ich würde nur sagen, also ich finde, dass es hilft hier nicht sehr viel, finde ich. Er hat solche Hinweise, aber man fragt sich dann zugleich, was hat er sich genau darunter vorgestellt? Und wenn man schon, also von der Naturgeschichte des Menschen wissen wir leider so gut wie nichts. Wir wissen nicht über die Geschichte der menschlichen Sprache wissen wir nichts. Alle menschlichen Sprachen, die wir kennen, haben die gleiche Vollkommenheit. Und das Einzige, was wir für sicher halten, obwohl wir es in den Einzelheiten nicht wissen, ist, dass es evolutionär zustande gekommen ist. Und etwas Ähnliches haben wir natürlich bei allen anderen biologischen Phänomenen, weil wir auch zum Beispiel beim Entstehen aller tierischen Organe eigentlich die Einzelstadien nicht kennen. Das ist ein Problem, das sich für die ganze Evolutionstheorie stellt. Der Unterschied von meiner Betrachtung zu so einer ist, dass der Wittgenstein, also die Art, wie im angelsächsischen Bereich philosophiert wird, wird immer zum Ausdruck gebracht, indem gesagt wird, wir sind rationale Wesen und wir sind Moral, wir haben eine Moral, wir haben Rationalität und so weiter. Und ich möchte von diesem Wir loskommen. Das heißt, man weiß nicht, wer ist der Umkreis, wer wird alles angesprochen. Und dann reflektiert man zugleich, und das ist eine rein empirische Reflexion, darauf, von was hebt man, über wen redet man? Man redet über eine Spezies, die auf eine bestimmte Weise und dann die durch bestimmte Charakteristika charakterisiert sind. Und dann ist für mich eben wichtig, was Wittgenstein eigentlich nicht gemacht hat und was praktisch sonst auch nicht gemacht wird, dass man sich immer überlegt, ja, wie unterscheidet sich das von den anderen Tieren? Und um auf Heidegger zurückzukommen, ist das natürlich bei Heidegger extrem gewesen, dass Heidegger im Unterschied zu der sonstigen philosophischen Anthropologie seiner Zeit die These aufgestellt hat, dass man über Tiere nur als ein defizienter Modus des Menschen reden kann. Das ist der größte Unsinn. Das bedeutet, dass man eben in einer rein intuitiven Weise von dem, was Menschen sind, redet. Während ich finde, dass man... Aber das ist eine sehr einfache... Das sind sehr einfache Überlegungen, dass wir Naturwesen sind, finde ich selbstverständlich. Die einzige ich glaube, dass viele Leute sich einfach nicht überlegen, was die Alternative ist. Die einzige Alternative ist, dass wir von Gott als ein Sonderwesen geschaffen sind. Und im Moment, wo wir das nicht glauben, können wir nicht annehmen, dass wir in einem luftleeren Raum existieren.
Sie würden also gegen dieses aphoristische Statement von Wittgenstein, wenn Löwen sprechen könnten, würden wir sie nicht verstehen. Dann würden Sie einwenden, das ist auch ein Dualismus, der zu schroff ist. Also die Sprache der Löwen einfach als...
Ich habe diesen Aphorismus auch nie ganz verstanden. Ja, die Löwen haben ja eine Sprache. Und ob man dazu nichts sagen kann, das weiß ich nicht.
Da sind wir wieder bei Aristoteles.
Es ist meine andere Sprache. Also schon wenn man so redet, wenn Löwen Sprachverwender wären, das ist falsch, denn sie sind Sprachverwender, aber sie haben eine andere Sprache. Und das zwingt uns dazu, auf unsere Sprache zu reflektieren. Und dann kommt ein Punkt herein, den eigentlich der der für mich gravierendste kritische Punkt gegenüber Wittgenstein, und das ist ja nicht nur für mich ein Problem, sondern für manche andere, wie für Hecker zum Beispiel auch, dass es schwer zu verstehen ist, warum er, nachdem er sich von seiner früheren Position im Traktatus getrennt hat, er sich auch von dem, er meinte, dass er sich von der systematischen Fragestellung des Traktatus, das heißt von aller systematischen Fragestellung, lösen muss. Und die Frage, die noch im Blauen Buch ist er sich noch, thematisiert er noch, das ist 1934, thematisiert er noch Sätze. Und nachher gibt er das auf. Und das heißt, und das ist mir unverständlich, denn es war durchaus richtig, dass er Sätze im Traktatus thematisiert hat. Und eine allgemeine Satztheorie, wie sie dann zum Beispiel Searle entwickelt hat, hat er nie ins Auge gefasst. Und ich finde das außerordentlich unbefriedigend in den philosophischen Untersuchungen.